Immer schön, wenn man sich nicht abspricht. Das erste Lied, das gesungen wurde heute, ist in einem Vers genau der Predigtext, um den es heute geht. Johannes 16, Vers 33. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Herr Jesus, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündigt. Amen. Standhaft in Bedrängnis, so möchte ich diesen einen Vers überschreiben. Dazu drei Leitgedanken. Erstens bedrängter Glaube, zweitens gefährdeter Glaube und das dritte sieghafter Glaube. In der Welt habt ihr Angst, so spricht Jesus. Das ist ja der letzte Vers in den Abschiedsreden, die in Johannes Evangelium Kapitel 14 bis 16 zu lesen, zu finden sind. Oder seinen Jüngern nochmal über seinen Ausgang und was alles auf sie zukommt, in Zukunft redet. Und da dieser Vers dann am Schluss, und muss man gleich aufpassen, wenn wir das Wort Angst hören, dann denken wir an alles Mögliche, Angst vor Krieg, Katastrophen, Krebs und was so alles kommen kann, steht so nicht da. Das Wort müsste eigentlich mit Bedrängnis übersetzt werden. Natürlich, Bedrängnisse flößen uns auch Angst ein, sogar vielleicht mehr als all die anderen Dinge. Also Jesus spricht hier von Bedrängnis und es zeigt der Zusammenhang der ganzen Abschiedsreden. Er spricht von Bedrängnis um des Glaubens willen. Also nicht, wenn ich irgendwo in Bedrängnis komme auf der Autobahn oder so, wenn einer von rechts und links an mich heranfährt, sind auch so gewisse Bedrängnisse. Hier geht es um Bedrängnis um des Glaubens, besser gesagt Bedrängnisse um unsere Treue, unsere Liebe zu Jesus Christus willen. Und Jesus weist ja seine Jünger nicht nur in den Abschiedsreden, sondern auch an anderen Stellen deutlich darauf hin, was auf sie zukommt. So zum Beispiel in der Endzeitrede in Matthäus 24, dann werden sie euch der Bedrängnis preisgeben und euch töten und ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen von allen Völkern. Also er spricht nicht einmal nur von Bedrängnis, er spricht sogar von Hass. Bedrängt, gehasst, verfolgt, getötet, umgebracht, um seines Namens willen. Diese Prophezeiung des Herrn hat sich durch alle Jahrhunderte hindurch aufs Tüpfelchen erfüllt. Unüberschaubar ist das Heer der um Christi willen Unterdrückten, Ausgegrenzten, Inhaftierten, Gefolterten und Umgebrachten. Der Strom von Märtyrerblut, der sich durch die Jahrhunderte hindurchzieht, der ist nicht mehr zu ermessen, was seine Breite und was seine Tiefe und sein reißendes Gefälle betrifft. Allein in diesem Jahr bis zum Monat September, nur in diesem Jahr, wurden in Nigeria etwa 22.000 Christen um des Glaubens willen umgebracht von Islamisten. Davon hört man in unseren Medien nichts. Und dieser Druck wird ja immer größer und immer reißender, dieser Strom. Von Anfang an haben Christen um ihres Glaubens willen gelitten. Von Anfang an. Das fängt schon in der Apostelgeschichte an und zieht sich hindurch bis in unsere Zeit herein, in unsere Gegenwart. Also es hat sich daran überhaupt nichts geändert. Im Gegenteil, der Druck auf Christen wird ja immer stärker. Weltweit, inzwischen gibt es auch bei uns in Deutschland Einrichtungen Christenschutz. Da machen sich Menschen jetzt stark um Christen. Und da geht es gar nicht um einzelne Konfessionen, weil der Druck auf Christen immer stärker wird. Auch bei uns. Ein paar Beispiele dazu, wie das so im Einzelnen aussieht. Wer nicht mit Scheuklappen durch die Welt geht, wer nicht die Augen schließt und die Ohren verstopft, der macht ja diese Erfahrungen. Tag für Tag können wir das ja erleben, wenn wir es wollen. Wer sich zum Beispiel weigert, Gottes Wort dem Zeitgeist anzupassen oder unterzuordnen, wird selbstverständlich in die Ecke Fundamentalist gestellt und damit gleich in die Ecke auch der islamistischen Fundamentalisten. Wer nicht bereit ist, im ideologisch unterwanderten, verseuchten Mainstream mitzuschwimmen, findet in der Gesellschaft ja immer weniger Platz. Aber ich kann ja als Christ nicht mitschwimmen im Mainstream. Wir werden es noch sehen. Wer sich gegen widerbiblische Lebensformen ausspricht, ist nach Ansicht aufgeklärter Zeitgenossen ein Kandidat für die Müllkippe altertümlicher Wertvorstellungen. Da gehören diese Leute hin. Wer den satanischen Genderwahnsinn verurteilt, gilt als Brüderverächter sexueller Vielfalt, Freizügigkeit und Freiheit. Selbstverständlich ist er dann transphob oder homophob oder was man ihm sonst noch umhängt. Ganz zu schweigen, wer seine Stimme gegen das zigmillionenfache, sind weltweit inzwischen 73 Millionen, das zigmillionenfache Ermorden von Kindern im Mutterleib, wer seine Stimme dagegen erhebt, gilt selbstverständlich als Frauenfeind, weil mein Bauch gehört ja mir. Wer es wagt, antichristlichen Anordnungen der Obrigkeit sie in Frage zu stellen, bekommt selbstverständlich den Stempel Verschwörungstheoretiker aufgedrückt. Wer Zweifel an der wahrheitsgetreuen Berichterstattung der offiziellen Medien anmeldet, ist ein Querdenker. Und wem der Zustrom muslimischer Einwanderer, 98% junge Männer, Sorge bereitet, ist selbstverständlich ein Fremdenhasser, ein Rassist und ein Nazi. Das ist die Situation. Und da können wir uns nicht drum herum mauscheln und mogeln. Machen wir uns nichts vor. Mir geht es jetzt nicht um grundsätzlich politische Ansichten und Meinungen, sondern um Position, die ich als Christ, wenn ich meinen Glauben an Jesus Christus ernst nehme, muss ich ja Position beziehen. Und die beziehe ich ja vom Wort Gottes her. Und wenn ich mich weigere, Kompromisse gegen mein an Gottes Wort gebundenes Gewissen zu machen, stoße ich nicht nur auf wenig Verständnis, sondern auf heftige Ablehnung. Das Maul aufmachen im Alltag und klare Position für Gottes Wort beziehen, dann ist der Druck automatisch da. Den muss man gar nicht suchen. Der Welt sind Christen von Anfang an, waren und sind bis heute der Welt Christen ein Dorn im Auge. Leider muss man sagen, auch der halbfrommen Welt und einer verweltlichen Christenheit und Kirche. Nun kann man fragen, ist das etwas Außergewöhnliches? Überhaupt nicht. Das ist überhaupt nicht außergewöhnlich. Außergewöhnlich ist, wenn Christen überhaupt keinen Widerstand haben. Das ist nicht normales Christentum. Jesus selbst sagt seinen Jüngern, und das ist jetzt ein Abschnitt aus den Abschiedsreden, Kapitel 15, wärt ihr von der Welt, hätte die Welt das ihre lieb. Macht euch also keine Probleme. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Nicht mehr von der Welt, aus der Welt erwählt. Das erklärt den Hass der Welt gegen die Nachfolger des Heilands. Sie sind sozusagen in den Augen der Welt Sonderlinge. Und in der Tat, als Christen sind wir Sonderlinge. Nämlich von Jesus Christus und für Jesus Christus und seine Nachfolge ausgesondert. Das macht uns zu Sonderlingen. Und deshalb passen diese Sonderlinge genauso wenig wie ihr Herr in diese Welt. Er sagt ja zu seinen Jüngern, wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Also, man befindet sich dann eigentlich in bester Gemeinschaft mit dem Herrn und teilt sogar sein Schicksal. Er sagt gleich dann auch zu seinen Jüngern, die Welt hasst mich, sie hasst euch. Und jetzt müssen wir fragen, wie sieht denn eigentlich der Hass gegen Jesus aus? Wie es damals aussah, wissen wir ja. Hinweg mit ihm, ans Kreuz schrie und gröhlte der Pöbel. Für den ist kein Platz in dieser Welt. Der ist ein Störfaktor. Und wie es geendet hat, wissen wir ja. Damals hasste die Welt Jesus. Und machen wir uns bitte nichts vor, sie hasst ihn heute kein Jota weniger. Es ist nicht zu glauben, aber es ist wahr, die Welt hasst Jesus. Und deshalb gelingt es auch in der frommen Welt, in halbfrommer Welt, sich einen anderen Jesus zurechtzubasteln, der in die Welt hineinpasst. Wir müssen die Frage stellen, warum hasst eigentlich die Welt Jesus? Er selber gibt Antwort. Auch im Johannesevangelium, Kapitel 7, Vers 7. Mich, sagt er dort, hasst die Welt, denn ich bezeuge von ihr, dass ihre Werke böse sind. Nun, eine in Schuld und Sünde verstrickte Welt, was ja die Welt ist, Finsternis bedeckt das Erdreich, dunkel die Völker, eine in Schuld und Sünde verstrickte Welt mag es überhaupt nicht, wenn man ihr die Finger in die Wunden legt. Aber genau das tut ja Jesus, zu allen Zeiten. Er tut es durch sein Wort. Jesus ist kein Scharlatan, der irgendwo ein falscher Arzt, der irgendwo eine Krebsgeschwulst sieht und sagt, ist nicht schlimm, hast ein bisschen Magenverstimmung. Er deckt Schuld und Sünde auf. Der liebe Heiland deckt Schuld und Sünde auf. Er nennt Sünde beim Namen. Nicht Schwamm drüber. Und warum tut er das? Weil er uns fertig machen will, weil er uns kaputt machen will? Nein, genau wegen, aus dem Gegenteil. Er will aufdecken, um uns zur Umkehr zu bewegen. Und wenn wir als Christen anderen gegenüber verschweigen, wenn sie in Sünde leben, sind wir nicht Nachfolger dieses Herrn. So, ich kann doch dem das nicht zumuten. Ich muss doch dem seine Ruhe lassen. Jesus lässt uns nicht in Ruhe, weil er uns retten will. Der Teufel lässt uns in Ruhe, wenn wir seine Wege gehen. Und deshalb deckt schon Jesus schonungslos auf. Aber wie gesagt, nicht um Sünder fertig zu machen, sondern um sie zur Umkehr, zum Leben zu rufen. Keiner weiß ja besser als Jesus, dass Sünde unser Verderben ist, und zwar unser ewiges Verderben. Wer den Weg der Sünde geht, geht am Ende ewig verloren. Das weiß keiner besser als er. Und davor will er uns ja bewahren. Das ist seine Liebe. Liebe nennt die Sünde beim Namen. Liebe deckt auf. Liebe ruft zur Umkehr. Liebe will retten. Umso bedauerlicher, wenn Gottes Wort, wenn wir in Gottes Wort dann lesen, aber das ist das Gericht, dass das Licht, von Jesus ist die Rede, in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Ja, das frei nachzulesen. Die Liebe zur Finsternis der Sünde und des Bösen ist letztlich der Grund, warum die Welt Jesus hasst. Und wenn ich jetzt den Begriff Welt schon ein paar Mal erwähnt habe, dann ist einfach die Rede von Menschen, wie wir sie von Natur aus alle sind. Seit dem Sündenfall sind wir alle zunächst einmal Bürger dieser Welt, Weltmenschen. Und erst durch eine klare Bekehrung, durch eine klare Neugeburt durch Wasser und Geist, erst dann gehören wir zum Reich Gottes. Sonst sind wir alle von Natur aus dieser Finsternis. Finsternis scheut das Licht, völlig normal. Heute hat sich das ein bisschen in der kriminellen Szene geändert. Früher haben die Einbrecher nachts eingebrochen, heute brechen wir auch tagsüber ein. Also es hat sich ein bisschen gewendet. Aber grundsätzlich scheut ja die Finsternis das Licht. Denn das Licht stört ja die Finsternis. Wenn irgendwo so ein paar Dunkeltypen im dunklen Raum sind und da irgend so ein Gemauschel machen, egal was sie da für Orgien abziehen, sobald es da hell wird, ist es nicht mehr so ganz wohl. Finsternis scheut das Licht. Und nun sagt Jesus ja, wir kennen das ja alle zur Genüge von sich selbst, ich bin das Licht der Welt. Kein Wunder, dass die Welt den, der das Licht ist, verabscheut. Und kein Wunder, dass die Welt auch diejenigen verabscheut, von denen er sagt, der Heiland, wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern das Licht des Lebens haben. Da können wir uns selber als Christen, falls wir uns überhaupt Christen nennen wollen, können wir uns selber als Christen prüfen. Will ich ihm im Licht nachfolgen? Oder will ich Kompromisse machen mit der Sünde, mit der Finsternis? Also jedes Kind weiß, dass Finsternis und Licht unvereinbare Gegensätze sind. Ich kann nicht Jesus nachfolgen wollen und gleichzeitig in der Sünde leben wollen. Da gibt es kein sowohl als auch, sondern nur ein entweder oder. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis. Das ist übrigens keine Aufforderung, das ist eine Feststellung unseres Herrn. Und wie gesagt, jedes Kind weiß, dass Licht und Finsternis unvereinbar sind. Deshalb schließen sich konsequente Christusnachfolge und verbleiben in der Sünde gegenseitig aus. Wer Nein sagt zu Jesus oder auch Jein sagt zu Jesus, ja schon, aber nicht ganz. Wer Nein sagt zu Jesus, wählt für sich selber das Gericht und die Verdammnis. Das ist ein heiliges, göttliches Gesetz. Jesus ist der Weg zum Leben, ihm nachfolgen ist der Weg zur Rettung und der Erlösung, der so halb mit ihm. Jesus sagt mal, wer nicht für mich ist, ist gegen mich. Da gibt es kein, ich bin eigentlich schon für dich, aber nicht ganz. Man kann ja auch nicht sagen, ich heirate schon, aber nicht ganz. Oder ich sterbe schon, aber nicht ganz. Gut, der lebt dann eben weiter. Wird auch nicht halb geboren. Wäre nicht mehr draußen oder drin im Mutterleib. Genau um das geht es hier. Wer Ja sagt zu Jesus, das sagt der Herr selbst, kommt nicht ins Gericht, sondern ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. So er selber. Aber nun dürfen wir eines nicht außer Acht lassen. Ein ganz entschlossenes und entschiedenes, kompromissloses Ja zu Jesus und zur Nachfolge wird immer den Widerstand der Welt ernten, wird immer eisigen Wind ins Gesicht bekommen und damit zum zweiten Leitgedanken, gefährdeter Glaube. Bedrängter Glaube ist auch gefährdeter Glaube. In seinem Brief an die Thessalonicher, Kapitel 3, schreibt der Apostel Paulus, damit nicht jemand wankend würde in diesen Bedrängnissen, denn ihr wisst, dass uns das bestimmt ist. Der Apostel Paulus lässt keinen Zweifel daran, Bedrängnis um des Glaubens willen gehören zum Christsein, zur Nachfolge dazu. Das ist uns bestimmt. Das ist eine göttliche Bestimmung. Die können wir nicht einfach vom Tisch fegen. Wir müssen die Bibel ernst nehmen. Nicht nur das rauspicken, was uns schmeckt. Bedrängnis gehört dazu. An anderer Stelle sagt der Apostel Paulus in der Apostelgeschichte, wir müssen, da steht so ein richtig göttliches Muss, wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. Und an seinen jungen Mitarbeiter Timotheus, alle, die fromm leben wollen, die Voraussetzung, was ich überhaupt will, müssen Verfolgung leiden. Das kann ich mir nicht raussuchen. Und nun versteht sich von selbst, dass da gewisse Gefahren lauern. Wenn sich der Druck erhöht, ist die Versuchung zum Nachgeben verdammt groß. Das fängt schon im Kleinsten an. Es schwimmt sich eben allemal viel leichter mit dem Strom als gegen den Strom. Übrigens, wenn wir von diesem Mitschwimmen im Strom, im Mainstream reden, jeder von uns hat sicher schon mal einen großen, breiten, reißenden Strom gesehen. Fluss, mittendrin da schwimmen die dicken Balken. Die reißt so richtig mit. Am Rande kleine Blättchen, ein kleines Zweigchen, ein kleines Grashelmchen. Aber die schwimmen genauso in die falsche Richtung. Also, ob ich jetzt mich richtig mitreißen lasse und so richtig mit dem, was alles so antichristlich und gegen Christus und gegen die Welt, gegen das Reich Gottes ist, ob ich jetzt so richtig mitbrülle oder stillschweigend so am Rande mich mitziehen lasse, um nicht anzuecken, macht am Ziel dieser Reise keinen Unterschied. Du kannst nicht so ganz vorsichtig am Rande mitschwimmen. Ich denke, die meisten von uns kennen das kleine Kinderliedchen. Sei ein lebendiger Fisch, schwimme doch mit dem Strom, dann hast du deine Ruhe. Gell? Dann geht's dir gut, dann eckst du nicht an, dann hast du kein Problem, dann ist die Welt in Ordnung für dich. Sei ein lebendiger Fisch, schwimme doch gegen den Strom. Nur die toten Fische schwimmen immer mit dem Strom. Wenn du ein geistlich toter Christ bist, gibt es ja im Grunde gar nicht, dann schwimmst du natürlich fröhlich und freudig mit dem Strom. Ja, und an solchen Mitschwimmern fehlt es natürlich, mangelt es in der Geschichte der christlichen Kirche oder Gemeinde wahrlich nicht. Diese Mitschwimmer gab es zu allen Zeiten. dass wer sich nur einmal ein bisschen mit Kirchengeschichte und auch Verfolgungs- oder Martyrumsgeschichte beschäftigt, stellt fest, von der ersten Stunde an bis heute gab es natürlich zahlreiche Mitschwimmer. Dabei waren es keineswegs immer nur blutige Verfolgungen, wo es so richtig ans Eingemachte ging, sondern oft sind Leute mitgeschwommen, knickten ein, wegen irgendwelcher ganz geringer Verluste willen. Also da war irgend so ein kleiner Nachteil vielleicht. Wenn ich jetzt da konsequent Jesus nachfolge, dann handle ich mir diesen oder jenen kleinen Nachteil ein. Das kann sein. Aber da schon einknicken, wie wenn es dann richtig ans Eingemachte geht. Also oft knicken wir ja ein wegen viel geringerer Verluste als des Verlustes von Leib und Leben. Und was sagt unser Herr dazu? Wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Heißt im Klartext, wer seinem eigenen Wohlergehen den Vorrang vor einer konsequenten Christusnachfolge gibt, fügt sich selber Schaden zu und bringt sich selber ums wahre Leben, sagt der Herr. Die Gefahr ist also groß, sehr groß, den Herrn zu verleugnen, wenn es eng wird. Wenn es plötzlich etwas kostet, dieses Christsein, diese Nachfolge. Wenn die Gegenströmung eben noch reißender wird, der Wind noch eisiger wird und die Luft zum geistlichen Atem noch dünner wird. Und da sollte keiner unüberlegt und vorlaut mit Petrus ausrufen und hinausposaunen, wenn ich mit dir sterben müsste, will ich dich nicht verleugnen. Das ist Petrus. Und wir alle als Bibelleser wissen, wie es ein paar Stunden später bei ihm aussah. Den kenne ich gar nicht. Dieses Großmaul kippt sofort aus den Latschen. Und jetzt sind wir so geneigt, solange wir in der warmen Bude hocken, sind wir so geneigt, dieser Petrus, dieser Versager. Vorsicht. Vielleicht gilt nirgends mehr als hier jenes Wort des Apostels Paulus. Wer meint, er stehe, mag zusehen, dass er nicht falle. Vorsicht mit Verurteilung solcher, die einknicken. Vermutlich, ich will es jetzt nicht behaupten, aber vermutlich war noch keiner unter uns, ich auch nicht, keiner von uns auch nur eine Minute um seines Glaubenslebens im Gefängnis. Also wenn einer da war, bitte jetzt melden. Eine Minute reicht. Ich war viel im Gefängnis. Also nicht als Insasse, sondern als Besucher. Aber ich habe selbst im Gefängnis, wo ich über 20 Jahre aus- und einging, nicht einen einzigen angetroffen bei uns, der um seines Glaubenswillen dort saß. Keinen einzigen. Von Mord bis Vergewaltigung, alles drin, aber keiner um des Glaubenswillen. Aber Tausende, Abertausende von Glaubensgeschwistern in vielen Ländern dieser Welt müssen genau das erdulden, ertragen und erleiden. Und zwar jetzt in diesen Augenblicken, wo wir hier sitzen. Nordkorea, Sudan, egal wo man hinguckt, Nigeria, die werden nicht gefragt. Die werden nur eines gefragt, bist du Christ? Wenn sie sagen ja, dann geht es vielleicht auch 15 oder 20 Jahre ins Straflager. Und jeder Einzelne, der standhaft bleibt, standhaft in Bedrängnis, das ist ja mein Thema, jeder, der standhaft bleibt, ist ein Wunder der durchtragenden Gnade Gottes. Nein, Märtyrer sind keine Helden. Und Märtyrer wollen auch gar keine Helden sein. Sie wollen einfach nur eines, ihrem Herrn kompromisslos und treu nachfolgen. Sie wollen einfach nur ihm mehr gehorchen als den Menschen, mehr nicht. Aber genau das unterscheidet Märtyrer von vielen anderen Christen. Es ist ihre unbändige Liebe zu Jesus. Und bekanntlich ist Liebe die größte und stärkste Macht im ganzen Universum. Es ist die Liebe zu ihrem Herrn, die sie alles Bittere ertragen und überwinden und durchstehen lässt. Es sind Leute, Und wie gesagt, durch die Jahrtausende hindurch begegnet man ihnen ja Leute, die mit Paulus sagen können, sagen wollen, ich bin bereit, nicht allein mich binden zu lassen, sondern auch zu sterben für den Namen des Herrn Jesus. Das ist die Grundhaltung der Märtyrer. Bereit, auch zu sterben für den Namen des Herrn Jesus. Übrigens, sterben müssen wir alle. Warum nicht für Jesus? Warum für die Karriere? Oder für ein Hobby oder sonst was? Da wird unsere Liebe zu Jesus angefragt. Und dieses Wort spricht jemand, also ich bin bereit, nicht nur mich binden zu lassen, sondern auch zu sterben. Das spricht genau der Mann, der vor seiner Bekehrung wie kein anderer diesen Jesus und seine Anhänger gehasst hat und blutig verfolgt hat. Das spricht genau der Mann, von dem es bei der Steinigung des ersten Blutszeugen Stephanus heißt, Saulus aber hatte Gefallen an seinem Tode. Der Mann spricht das. Damit zum dritten. Sieghafter Glaube. Der Apostel Johannes schreibt in seinem ersten Brief, unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wie kann Johannes so etwas behaupten? Haben wir nicht eben gehört, Glaube ist gefährdet, Glaube kann ins Wanken kommen? Doch. Aber nun heißt es, etwas genauer hinzuschauen. Um was geht es denn bei diesem sieghaften Glauben? Vielleicht bekannt diese Geschichte des Essener Jugendpfarrers Wilhelm Busch. Nach einer Versammlung, Evangelisation, kam jemand zu ihm und sagte, oh Herr Pfarrer, Ihren großen Glauben möchte ich haben. Schlagfertig wie Busch war, antwortete er, ich habe keinen großen Glauben, aber ich habe Glauben an einen großen Herrn. Ich habe keinen großen Glauben, aber ich habe Glauben an einen großen Herrn. Es wird so viel von großen Glauben, oh, der hat einen großen Glauben, der hat noch einen größeren Glauben, der hat einen kleinen Glauben und so weiter. Lassen wir doch das einfach mal zur Seite. Um das geht es doch beim sieghaften Glauben, beim Überwinderglauben, um den Glauben an einen großen Herrn. Und jetzt darf jeder mal sich selber innerlich prüfen, wie groß, nicht nur wenn wir davon singen, sondern in unserem ganz alltäglichen Leben, wie groß ist uns Jesus eigentlich? Der sagt, ich habe alle Macht im Himmel und auf Erden. Wie klein machen wir ihn oft? Mit ihm und nur mit ihm können wir überwinden. Wer sich selber als Held fühlt, dem geht es am Ende wie Petrus. Er wird scheitern. Luther sagt einmal so schön in seinem bekannten Reformationslied, mit unserer Macht ist nichts getan, wir sind gar bald verloren. Es streit für uns der rechte Mann, den Gott selbst hat erkoren. Fragst du, wer der ist? Es heißt Jesus Christ, der Herr Zebaoth, ist kein anderer Gott. Wohin sind unsere Augen gerichtet? Auf unseren Glauben oder auf den Herrn? Glauben wir an unseren Glauben oder glauben wir an den großen Herrn? Das ist ein großer Unterschied. Wenn ich an meinen großen Glauben glauben würde, dann würde ich jetzt Amen sagen, rausgehen und würde mich verkriechen. Denn der ist winzig klein. Überwinder, von denen die Bibel ja viel spricht und die wir durch die Geschichte hindurch ja zuhauf haben, Überwinder schöpfen nicht aus den Quellen ihrer eigenen Kraft. Solange du noch stark bist als Christ, taugst du noch sehr wenig für Gott. Watchmani, der große chinesische Pastor, hat ja mal gesagt, die Menschen, die Christen sollten nicht beten, Herr, mach mich stark, sondern mach mich schwach. Was hat der Herr Jesus am Tag seiner Auferstehung, seiner Auffahrt zur Himmelfahrt, seinen Jüngern verheißen, mit auf den Weg gegeben? Ihr werdet stark sein, ihr werdet kräftig sein. Nein, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird. Und so werdet ihr meine Zeugen würden, steht dort, Märtyrer sein. So, in der Kraft des Geistes Gottes. Überwinder sind Leute, die eben nichts mehr von sich selbst erwarten, weil sie erkannt haben, von mir kann ich überhaupt nichts erwarten. Ich erwarte gar nichts mehr von mir. Ich erwarte alles von diesem Herrn, dem alle Macht gegeben ist, im Himmel und auf Erden. Er hat die Welt überwunden. Die Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Und er und nur er kann und will die Welt immer wieder neu in den Seinen und durch die Seinen überwinden. Überwinder sind Leute, die vom Herrn alles und von sich selbst nichts mehr erwarten. Ihr ganzer Trost ist genau der Trost des Apostels Paulus, dem der Herr gesagt hat, lass dir an meiner Gnade genügen. Meine Kraft ist in deiner Stärke mächtig. Nee, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und deshalb rühmen sich die Überwinder zusammen mit dem Apostel Paulus, das schreibt er auch dort an dieser selben eben erwähnten Stelle, rühmen sie sich am allerliebsten, sagt Paulus, rühme ich mich meiner Schwachheit. Überwinder rühmen sich am allerliebsten ihrer Schwachheit. Warum? Damit die Kraft Christi bei mir wohne. Und da kann Paulus an derselben Stelle, 2. Korinther 12, nachzulesen, und da kann er noch eins draufsetzen, da bleibt dann die Spucke weg. Darum bin ich guten Mutes. Guten Mutes. Wann? In Schwachheit, in Misshandlungen, in Nöten, in Verfolgungen, Ängsten, um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark. Und dieser Mann, der Apostel Paulus, weiß ja, wovon er spricht. Vom Tage seiner Bekehrung an war er der ganze Weg des Apostels Paulus nur noch ein einziger Leidensweg. Der marschierte nicht auf Wolke, schwebte nicht auf Wolke 7, auf Rosen gebettet. Kann man nachlesen, Apostelgeschichte, vielen seiner Briefe. Das Bild Paulus, sein Weg, ein Leidensweg. Waren das Zufälle? Hat sich's eben so ergeben, dass der Mann leiden musste? Ausgepeitscht, geschlagen, eingesperrt, am Schluss sogar als Märtyrer hingerichtet? Waren es Zufälle? Waren es einfach Schicksalsschläge? Oh nein, es war genau so für Paulus von Gott bestimmt. Das war für ihn vorgesehen von Gott. Unmittelbar nach seinem dramatischen Damaskus-Erlebnis, also seiner Bekehrung vor den Toren von Damaskus, sagt der auferstandene Herr, ich will ihm zeigen, diesem Paulus, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Deshalb ist Paulus kein Schwärmer, der sagt, wenn man Christus richtig nachfolgt, hat man immer nur Glück und alles geht rund und glatt. Genau das Gegenteil. Es ist eine Lüge, eine satanische Lüge. Dann hat Paulus überhaupt keine Beziehung zu Jesus gehabt, weil er nur noch unten durch musste. Ein Wort, das ihm der Herr mit auf den Weg gibt, das sich bis aufs Tüpfelchen erfüllt hat. Leiden um Christi willen und nicht unterliegen, das ist Paulus. Leiden um Christi willen und nicht unterliegen, das ist Paulus. Und er verrät uns sein Geheimnis. Ich achte mein Leben nicht der Rede wert. Wenn ich nur meinen Lauf vollende und das Amt ausrichte, das ich von dem Herrn Jesus empfangen habe, zu bezeugen das Evangelium von der Gnade Gottes. Paulus, er dreht sich nicht wehleidig, leidensscheu, selbstverliebt und weltverliebt um seine eigene Achse. Das ist leider eine Not, die auch heute in der Gemeinde Jesu immer mehr gang und gäbe ist. Selbstverliebt, wehleidig, ja, keinen Druck kriegen, ja, alles muss wunderbar glatt gehen, immer schön der Glorienweg, immer schön oben drüber. Das ist nicht der biblische Weg. Ganz sicher nicht. Das Herz des Apostels Paulus brennt lichterloh für Jesus. Lichterloh. Für ihn ist er bereit, alles zu geben, auch sein Leben. Echte Liebe zu Jesus löst Selbstliebe ab. Die Liebe zu Jesus macht Paulus zum Überwinder, zum Märtyrer, wie ich vorhin schon sagte. Und die Liebe zu Jesus hat durch alle Jahrhunderte hindurch Märtyrer wirklich zu Märtyrern gemacht, zu Überwindern gemacht. Wenn man dann vor, wenn die Leute dann, und ich lese seit Jahrzehnten regelmäßig und viel Märtyrerberichte aus der alten Kirche, Mittelalter, aus allen, die ganzen Märtyrerakten. Es war immer der eine Punkt. Immer der eine Punkt. Ihr könnt uns alles nehmen. Wenn sie vor dem Richter standen, wenn da hinten schon der Scheiterhaufen brannte. Ihr könnt uns alles nehmen, aber ihr könntet unseren Heiland nicht nehmen. Das ist Liebe. Wie wenn eine Mutter ihr Kind wirklich lieben sagt, du kannst mir mein Leben nehmen, aber mein Kind nicht. Aber dann ist da noch ein Geheimnis. Ein viel tieferes Geheimnis. Der Apostel Paulus weiß sich von seinem Herrn geliebt. Das ist ein viel tieferes Geheimnis. Das bedeutet ihm mehr als alle Schätze der Welt. Ich, der ich einst Jesus gehasst habe, ich, der ich einst seine Kinder verfolgt habe, blutig verfolgt und Freude hatten, wenn ich sie einsperren konnte, wenn sie gefoltert wurden, wenn sie getötet wurden. Ich, ein von diesem Herrn Geliebter, unvorstellbar. Doch, das ist Gottes Gnade und Erbarmen mit den schlimmsten und übelsten Sündern. Paulus kann sich selbst als den schlimmsten und übelsten unter allen Sündern bezeichnen. Mir ist Erbarmung widerfahren, könnte Paulus singen. Erbarmung, deren ich nicht wert. Das Wissen, das tiefe Wissen um die Liebe des Heilands zu ihm und zu den Seinen, zu den Christenmenschen, veranlasst ihn dann auch, an die Christen in Rom zu schreiben: In dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Entschuldigung. Und die Rede ist dort ja vom Überwinden der Trübsal, der Angst, der Verfolgung, des Hungers, der Blöße, der Gefahr und des Schwertes. Wenn man acht nachzulesen. Das alles, sagt Paulus, Trübsal, Verfolgung, überwinden wir weit. Nicht gerade so mit Ach und Krach. Wörtlich muss man übersetzen, triumphierend, den Sieg davontragend. Entschuldigung. Paulus weiß, dass nichts die echten Nachfolger, die Glieder am Leibe Christi, dass nichts sie trennen kann und scheiden kann von der Liebe ihres Herrn. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur. Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unser Herrn. Das sind die Überwinder, an die Paulus auch im Römerbrief schreibt. Es ist also die Macht, die grenzenlose Macht der Liebe Gottes, die Überwinder zu Überwindern macht. Nicht unsere schwache Liebe zu ihm. Und darum sagt Jesus ja auch ein Wort, das meistens seltsamerweise auf den Kopf gestellt wird: Bleibet in meiner Liebe. Er sagt nicht, bleibt in eurer Liebe zu mir. Er weiß doch genau, dass wir das gar nicht hinkriegen. Der nächste Gegenwind und schon ist meine Liebe im Wackeln. Nochmal Erinnerung an Petrus. Bleibt in meiner Liebe. Sieghafter Glaube ist der Glaube, der in Gottes Liebe, in Christi Liebe ruht. Und weiß, da bin ich geborgen. Egal, wohin die Reise geht. Und dann gibt es da noch etwas, was ja einem fast das Blut in den Adern stocken lässt. Hilft nichts, wenn ihr ein Gläschen Wasser kriegt. Das lädt sich immer. Da gibt es noch etwas, was einem das Blut fast in den Adern stocken lässt. Paulus, ich weiß nicht, ob uns das überhaupt bewusst ist, Paulus sagt, dass das Leiden um Christi willen ein Charisma ist, eine Gnadengabe. Das hört man seltsamerweise nirgends, wenn von Charismen geredet wird. An die Philipper schreibt er: Euch ist es gegeben, um Christi willen nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch um seinen Willen zu leiden. Da steht tatsächlich das Wort Charisma. Leiden ein Geschenk, eine Gnadengabe. Und unser Herr Jesus geht ja sogar noch einen Schritt weiter. Wir kennen alle die Seligpreisungen. Nehmen wir sie auch ernst. wenn er am Schluss der Seligpreisung im Kapitel, also in Kapitel 5 der Bergpredigt, Matthäus 5, glückselig, Makarios, glücklich zu preisen, ein größeres Glück kann man sagen, gibt's gar nicht mehr. Glückselig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Und dann spitzt das noch zu, unser Herr, glückselig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und reden allerlei Übles gegen euch, Voraussetzung, dass sie damit lügen, seid fröhlich und getrost, seid fröhlich und getrost. Es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden, denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Fröhlich und getrost. Wenn man das mal begriffen hat, dann versteht man auch, warum Märtyrer schon zur Zeit Neros und Diokletians und wie diese römischen Kaiser hießen, in der Arena, wunderschön dargestellt in Quo Vadis, dem schönen Film mit Ustinov, die singen. Da kriegt dieser Ustinov ja in dem Film Quo Vadis, der kriegt die Krise. Die stehen auf dem Scheiterhaufen, da kommen die Löwen und zerreißen sie und die, na, sagt die singen. Aber das war ja nicht nur damals so. Bloody Mary in England, die Tausende von Puritanern ans Kreuz auf den Scheiterhaufen, die haben auf dem Scheiterhaufen noch Loblieder gesungen zur Ehre des Herrn. Wie geht das? Das ist doch nicht, das können doch die gar nicht. Und da sagt Jesus: Seid fröhlich und getrost. Die sagen: Ich sehe den Himmel schon offen. Stephanus sah den Himmel schon offen und sagte: Jetzt geht's nach Hause durch Flammen hindurch oder durch Steinhagel hindurch oder was weiß ich durch was hindurch. Jesus selbst sagt, wenn es euch widerfährt, seid fröhlich und getrost. Warum? Weil ihr euch dann in allerbester Gesellschaft mit den Propheten des Alten Bundes, mit den Aposteln, von denen alle außer Johannes hingerichtet wurden, und Johannes hatte wahrscheinlich die schlechtere Karte auf Patmos noch, und vor allen Dingen, weil uns Leiden um Christi willen, nicht irgendein Bauchweh, Leiden um Christi willen, wie nichts anderes mit unserem Herrn vereinigt, der für uns gelitten hat. Biblisch betrachtet ist es eine Ehre, um seines Namens willen verspottet, verachtet, abgelehnt, ausgegrenzt zu werden. Und wenn wir, wenn wir jetzt missionarisch unterwegs sind und kriegen ein bisschen Spott, ein bisschen Verachtung, ein bisschen belächelt werden, ins Gesicht geschleudert, dann knicken wir ja deshalb ein, weil wir unsere eigene Ehre suchen. Ich bin angegriffen worden. Verteilt doch Flyer von der nächsten Pizzeria, dann wirst du nicht angegriffen. Du wirst doch gar nicht als Person angegriffen. Du wirst doch um dessen willen, was du verteidigst, was du hier vertrittst, angegriffen. Es ist doch eine Ehre, um Christi willen verspottet, verachtet zu werden. Und das ist etwas, was in unseren Breiten völlig abhanden gekommen ist. Es ist ein besonderes Vorrecht. Ja, ich sage es mit Nachdruck. Ein besonderes Vorrecht, um seinen Willen leiden und sterben zu dürfen. Das wussten die Blutzeugen der alten Kirche noch. Das ist belegt und überliefert. Die Christen der ersten Zeit, der ersten Jahrhunderte, in manchen Ländern ist es auch heute noch so, verstanden das Sterben um Christi willen als die höchste Auszeichnung für einen Christen, als eine Krone, die niemand sich selber nehmen darf, die der Herr denen aufsetzt, denen er sie aufsetzen möchte, in seiner souveränen Gnade. Und wenn er immer dafür auserwählt, den rüstet er auch mit Kraft und allem aus, was er braucht, um diesen schwersten aller Wege zu gehen. Um es noch einmal zu sagen, Überwinder sind keine Helden, wollen es auch nicht sein. Überwinder sind einfach nur Leute, die sich ihrem Herrn ganz zur Verfügung stellen. Nicht nur davon reden, ich habe mich Jesus zur Verfügung gestellt, sondern ich habe mich ihm zur Verfügung gestellt und tue es immer neu. Die sich ihm zur Verfügung stellen, ich kann auch sagen, als Instrumente, auf denen er dann seine Melodie spielen darf und kann. Sei es die Melodie des Lobes, der Gnade, die Melodie der Liebe, aber auch die Melodie des Leidens und des Sterbens. Wer sich dem Herrn tatsächlich zur Verfügung stellt, der muss, wie eingangs gesagt, der muss mit Widerstand, mit Bedrängnis, mit Anfeindung und je nachdem, wo man lebt, auch mit Verfolgung rechnen. Doch eines darf er gewiss wissen: der Herr verlässt die Seinen nie. Das hat er zugesagt. Und das Wort, das wir alle kennen als Bibelleser: alle Dinge, alle müssen denen, die ihn lieben, zum Besten dienen. Auch Verfolgung bis hin zum Martyrium. Die Krone des Lebens. Der, der alle Macht hat im Himmel und auf Erden, wird die Seinen, die wirklich zu ihm gehören, durchtragen, durch alles hindurch, durch Höhen und Tiefen des Lebens, bis sie am Ziel angelangt sind, dort angelangt sind, wo sich endgültig erfüllt und bewahrheitet, was Paulus an die Römer schreibt. Ich bin überzeugt, schreibt er, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Diese Überzeugung, diesen Blick schenke uns der Herr und den Mut, seinen Weg zu gehen, den Mut, gegen den Strom zu schwimmen, dem Herrn zu folgen. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus, dein Ruf, dir zu folgen, übersteigt unsere Möglichkeiten bei weitem. Dankbar dürfen wir sein, dass wir mit deiner Gnade und Kraft rechnen dürfen, ganz konkret, dass deine Kraft in unserer Schwachheit mächtig ist. Herr, gib uns den Mut, die Entschlossenheit, dir zu folgen, gegen den Strom zu schwimmen. Auch wenn es uns schwer fällt, aber trotzdem koste es, was es wolle. Herr, rüste uns aus mit Kraft aus der Höhe, dass wir dir in dieser Welt und Zeit, in der alles drunter und drüber geht und es immer dunkler wird, und auch die Verführung in Kirche und Gemeinde immer mehr einzieht, dass wir hier kompromisslos dir folgen. Segne mit uns alle die Brüder und Schwestern in der Welt, die um deines Namens willen furchtbar, schrecklich und blutig verfolgt, gequält werden, auch jetzt in diesen Augenblicken. Segne deine weltweite Gemeinde, deinen Leib, von dem du versprochen hast, dass dir niemand die deinen aus der Hand reißen darf, und du wirst mit deiner Gemeinde durch alles hindurch ans Ziel kommen. Richte unseren Blick ganz auf dieses Ziel hin, damit wir uns nicht in den Dingen dieser Welt verlieren, seien es die schönen Dinge oder die bedrohlichen Dinge. Herr, mache du uns treu, schaffe du in uns Tag für Tag, Augenblick um Augenblick, heiliges Wollen und heiliges Vollbringen. Amen.